Und das dritte Mal war mein Papa schuld. Da wollte ich dann nämlich wieder von meiner Heimat zurück nach Berlin fliegen. Und mein Dad hatte damals gemeint so, hey, ich zahle dir den Flug, ist überhaupt kein Problem, passt schon, mache ich. Und wir kommen in der Früh zum Flughafen und ich habe geparkt und meine Eltern wollten mich verabschieden und wir gehen dahin. Und da gab es ja auch noch Personal, das einen eingecheckt hat. Und dann haben die gesagt, ja, tut mir leid, aber der Flug ist schon weg. Dann stehe ich da und denke, guck, meine Eltern meinten so, es ist schon wieder passiert. Und dann meinte die Frau am Schalter, ja, der Flug ist seit gestern schon weg. Mein Dad hat den falschen Flug gebucht und wir haben einfach gedacht, dass der Flieger an dem Tag geht. Und damit kommen wir summa summarum auf 3-mal Flug verpasst. Ich weiß, das lässt dich wortlos zurück, aber was soll ich machen? Ich
kann, das ist für mich Horror.
Ich in meiner Reiseangst zum Beispiel, ich profitiere ja nur von diesen 3 Situationen, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, einen Flug zu verpassen. Das heißt, wenn ich jetzt auf dem Weg bin, dann stehe ich da und denke mir, ich probiere jetzt alles, dass das klappt. Erfahrungsgemäß kann es passieren, dass es nicht klappt, aber die Welt geht auch nicht unter. Tipptopp, ist perfekt. Es macht mich extrem entspannt. Extrem. Krass. Ich glaube, ich bin bereit für eine Fernstrecke.
Well, let me tell you something, mister. I'm rich.
Millionaire, a billionaire, a trillionaire, a billionaire.
Rich.
But.
What?
So beautiful.
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 The most beautiful.
Reich, aber schön. Mit Katja Kokolores und Sophie Highfire-Loll.
Kannst du was sagen zum Jahr? Bist du schon bereit oder passiert das bei dir immer eher dann im Januar? Wie bist du so? Bist du melancholisch, nachdenklich? Hast du Vorsätze? Nimmst du dir was vor?
Ja, das ein oder andere habe ich schon an Vorsätzen auf dem Zettel. Das, was ich mir schon seit vielen, vielen Jahren vornehme und ich versuche es jedes Jahr wieder, Gelassenheit. Ich würde sagen, dass es mit dem Alter immer besser wird, mhm. aber ich würde mich jetzt nicht grundsätzlich als einen gelassenen Typen bezeichnen.
Ich würde dich auch nicht per se als gelassene Person bezeichnen, aber immerhin situativ bist du gelassen. Und das ist, finde ich, immer ein Haben oder Nicht-Haben. Und es geht für dich auf die Haben-Seite. Aber manchmal bin ich gelassen. Und manchmal lasse ich es auch mit der Gelassenheit.
Das steht tatsächlich auch immer mal wieder bei irgendwelchen Geburtstagskarten drin, dass man mir wünscht, dass ich Gelassenheit finde und so weiter. Ich denke mir dann immer, bin ich wirklich so eine unzugängliche, so eine ungelassene Person, ist es wirklich so? Und ganz ehrlich, ich wünsche dir Gelassenheit. Ja, ich wünsche mir auch Gelassenheit. Aber erklär mir doch mal, wie es funktioniert, gelassen zu sein. Gelassen hier, als wäre es ein IKEA-Regal. Hier bauen sie sich mal Gelassenheit auf. Ein Scheiß. Natürlich wäre ich gelassen, wenn ich wüsste, wie es geht.
Weißt du was? Magst du mal mit mir wohin fliegen?
Möchtest du mal mit mir einen Flug verpassen?
Gelassen Flüge verpassen mit Katja Kokolores und Sophie Highfire-Loll. Hey, ich hab was erlebt. Eine gute Freundin von mir ist gerade auf Wohnungssuche. Mhm. Und hat mich gebeten, sie zu begleiten. Was ich verstehen kann, wenn man eine Wohnung besichtigt, ist es, glaube ich, gut, noch jemanden mit dabei zu haben, der die Bude irgendwie anguckt und mit überlegt, ist das der Vibe, fühlt sich das gut an? So. Und da habe ich mich natürlich gerne dazu bereit erklärt, diese Wohnungsbesichtigung zu begleiten. Ich habe vorab das Exposé dieser Wohnung gesehen. Also ich habe Fotos gesehen von den Räumlichkeiten und das sah schon alles wirklich richtig spannend aus. Muss aber dazu sagen, dass auf diesen Fotos war diese Wohnung eingerichtet. Also es waren keine Fotos von einer leeren Wohnung, sondern von einer bewohnten Wohnung mit Menschen, die dort lebten, die einen sehr extravaganten, fast schon exzentrischen Wohnstil hatten. Und die haben, es war eine Altbauwohnung mit sehr, sehr hohen Decken und alles war so super royal eingerichtet. Also lange Brokatvorhänge, bunte Wände. Ein Raum war auf den Fotos komplett blau mit so, ich weiß gar nicht, wie man das Mobiliar, das dazu passt, wie man das nennt oder wo man das einordnet.
Du hast jetzt schon angefangen mit der Geschichte und dann war ich schon so was verwendet sie hier für Wörter? Diesen Vorhang, dieses Vorhangwort habe ich noch nie gehört. Ich möchte jetzt aber auch flexen und sagen, könnten es möglicherweise Arabeskmöbel gewesen sein?
Ja, oder vielleicht geht's
einfach
eher
nur,
in die
um
Richtung,
ein Wort zu droppen.
Ja, genau. Ich glaube,
es
ist
bei XXX Lutz auf dem Schildchen.
Nein, ich glaube, es eher geht in die Richtung Rokoko.
Ja, ich muss auch nochmal einhaken und sagen, ich kann es total verstehen, bei einer Wohnungsbesichtigung jemanden mitzunehmen, weil es gibt so Menschen, die fragen Dinge, die frage ich nicht. Mhm. Es gibt Menschen, die denken an Anschlüsse und Leitungen.
Genau.
Ich bin nicht so eine Person.
Die Energieeffizienz, all diese Sachen, genau. Ich wurde schätzomativ jetzt eher mitgebracht für die Einschätzung des Vibes. Würde ich mal sagen.
Der ästhetische Blick. Genau. Du hast mal gecheckt, ob die Atmo gut ist.
Richtig. So. Jetzt hatte ich eben diese paar Fotos von dieser eingerichteten Wohnung vorab gesehen. Dann haben wir uns dort getroffen mit dem Makler und der zeigt uns die Wohnung. Und das wird aufgesperrt und er fängt an zu erzählen und ich komme rein und denke mir nur, krass, ey, das ist echt, boah, das ist ja krass, die Wohnung ist ja irre, gell? So, jetzt waren dann die hatte, was war von den Fotos schon ersichtlich, dass die Raumaufteilung irgendwie so ein bisschen speziell
konfus.
Ist, ja, nicht konfus, aber halt, wie das halt ist bei so Altbauwohnungen, oft auch irgendwie eine bisschen wildere Raumaufteilung irgendwie. So, und jetzt sind wir da von Zimmer zu Zimmer und es ist einfach, also so eine wunderschöne Wohnung, irre, wirklich irre. Und ich stehe da und gehe von Raum zu Raum und denke mir nur, das ist doch wohl unglaublich, jetzt hat die Person den Jackpot des Jahres gefunden, weil diese Wohnung
des Jahres,
weil diese Wohnung in echt ja so viel mehr ist, als man auf den Fotos sehen konnte. Irre, wirklich.
Also wurde die Schönheit der Wohnung kaschiert durch, wie war das Wort der Vorhänge?
Durch die Brokatvorhänge.
Was sind denn Brokatvorhänge?
Brokat ist eine Stoffart, so wie Leinen, eine Art, wie das geknüpft und gemacht wird, quasi sehr, sehr hochwertig.
Und hat die blaue Wand dich abgelenkt von der eigentlichen Ästhetik des Raumes?
Jetzt stand ich dort in dieser Wohnung und dachte mir nur, irre, durch die Einrichtung und die Farbgestaltung, die das auf den Fotos sah, wirkte diese Wohnung ganz anders, kleiner und ganz anders. Ich war hin und weg und ich stand nur da und dachte mir nur, das ist die geilste Wohnung, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und dann bringt er uns in einen anderen Raum und dann dachte ich mir so, also der Raum, den habe ich aber auf den Fotos von der anderen Wohnung gar nicht gesehen. Ist irgendwie auch komisch, dass man im Exposé einen ganzen Raum nicht fotografiert und mit zeigt. Und an diesem Räumchen war auch ein Balkon, der ganz anders aussah als der Balkon auf den Fotos. Dann meinte ich so, gibt's da noch einen zweiten Balkon? Und dann sagt der Makler so, nee, es gibt nur den einen Balkon. Dann sage ich so, ja, aber auf den Fotos sah der ganz anders aus, der Balkon, als der. Und dann sagt der Makler, ach so, ach, Sie sind für die andere Wohnung da. Jetzt hat er uns nicht die 60 Quadratmeter Wohnung gezeigt, sondern die 150 Quadratmeter Wohnung, was auch wieder sehr viel Einblick gibt in meine räumliche Vorstellungskraft, die offensichtlich nicht existent ist, weil jeder andere Mensch hätte wahrscheinlich sofort gecheckt, was hier los ist, dass es einfach nicht dieselbe Wohnung ist. Und jetzt sind wir...
Ist doch geistig schon eingezogen?
Alter. Jetzt sind wir aus dem dritten Stock raus aus der wunderschönen, frisch renovierten, sanierten, wunderschönen, arschgeilen Wohnung vom dritten Stock natürlich bergab in den ersten Stock gegangen.
Es gibt auch eine Hierarchie in Wohnhäusern.
Ja, diese Wohnung war die Cousine dritten Grades der ersten Wohnung. Es war nämlich so, dass die Wohnung, die wir eigentlich hätten anschauen sollen, lag zwei Stockwerke tiefer und war eigentlich dieselbe Wohnung, nur geteilt. In dem Stockwerk wurde aus der großen Wohnung zwei Wohnungen gemacht, deswegen ist die auch deutlich kleiner, hatte aber drei gleiche Räume. Deswegen, die Verwirrung kam schon nicht von irgendwo. Und dann stehen wir, und das war echt ein bisschen, das ist wie wenn jemand sagt, oh, wir gehen heute Abend essen, wir gehen zu, keine Ahnung, wir gehen Menü essen, wir gehen ins Fine Dining Lokal und dann stehst du da und dann sagen die, ach so, nee, sie haben gar nicht bei uns reserviert, sondern sie haben bei McDonald's reserviert. Ein bisschen so hat sich's angefühlt. Und dann war da alles ähnlich, aber halt ganz anders. Die Böden waren nicht frisch abgeschliffen und eingeölt, sondern waren halt all und die Fenster waren nicht neu verdichtet und das Badezimmer war nicht frisch renoviert und die Küche war, es war einfach wirklich genauso. Also wir haben dann dieselbe Wohnung nur in klein und ein wenig heruntergekommener angeguckt, was für einen Moment
die B-Ware.
Ja, das war für einen Moment blöd. Im nächsten Moment haben wir dann realisiert, dass auch das eine tolle Wohnung ist. Ich habe auch meiner Freundin dann dazu geraten, hey, wenn du die bekommst, zieh da ein, die sieht cool aus. Darauf warten wir jetzt, ob das passieren wird. Aber ich sag's dir, ich bin dann zu dem Makler hingegangen, da habe ich zu ihm gesagt, Sie trauen sich, kommen hier unvorbereitet her, zeigen uns die Monsterimmobilie. Wir zwei wähnen uns schon im Glück, dass wir den Wohnungslotterie-Jackpot geknackt haben, dass wir in unseren Suchkriterien, ich spreche jetzt einfach mal von uns, um es zu vereinfachen, die Suchkriterien sind alle erfüllt und man kriegt noch mehr. Wir dachten schon jetzt ist es passiert, wir haben Glück am Wohnungsmarkt. Natürlich hatten wir trotzdem Glück, weil auch die Wohnung schön war, die wir dann angeguckt haben, aber wir sind schon ein bisschen tief gefallen. Wir sind schon echt ein bisschen tief gefallen. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich stand da, ich war ja so neidisch. Ich war ja auf meine Freundin so neidisch und dachte mir nur, das kann es jetzt nicht sein. Das gibt's doch nicht, dass die jetzt so eine Bude findet. Um den Preis. Ist das ihr Scheiß ernst? Naja, haben wir nicht. Haben wir nicht. Danke, Herr Makler. Vielen Dank, Herr Makler, dass Sie schlecht vorbereitet zu diesem Termin gekommen sind. Auch die ganze Zeit nicht gecheckt, wer von uns beiden eigentlich dann die Mieterin sein wird. Nee, es war ein bisschen schäbig. Und dann standen wir da, sind uns ein bisschen beengter vorgekommen als davor. Naja, alles in allem trotzdem ein Erfolg. Und sollte die Person jetzt dort einziehen, wissen wir, wie ihre Nachbarn oben drüber wohnen. Das wissen wir jetzt schon mal. Das fragt man sich doch auch immer.
Dass du immer weißt, welche Rosine du nicht bekommen hast.
Genau, welche Rosine.
Ja, aber es ist ja auch gut, Sophie, dass man einfach ein bisschen auf dem Boden bleibt, nicht so abgehoben ist. Es ist auch in Ordnung.
Genau, ist auch okay zu gucken, was haben Menschen, die Geld haben und was haben Menschen, die kein Geld haben. Wo ist da alleine in der Optik schon der Unterschied? Wo trennen wir uns? Wir trennen uns genau da, an den eingelassenen Böden und an den Heizungen, die nämlich in der großen, schönen Wohnung verbaut worden sind. Da hat der Makler noch ganz stolz, was der uns alles erzählt hat, was hier nicht alles gemacht wurde. Und ich denke mir nur, du Vollpfosten, du gibst uns hier, du weißt ja gar nicht. Ich dachte, der weiß ja gar nicht, was er tut.
Oh Gott, aber es gibt schon so echt extrem wilde Sachen auf dem Wohnungsmarkt. Der Kommissario und ich, als wir von unserer WG-Situation in die erste gemeinsame Wohnung gezogen sind, haben wir davor auch ein paar Wohnungen angeguckt. Hey, und da war eine dabei, ich dachte mir, ich werd nicht mehr. Das war Gruselkabinett, Sophie.
Okay.
Und zwar kamst du da rein, dann war der Eingangsbereich so eine kleine Diele, Flur, was auch immer. Also es war kein Gang, sondern es war halt so ein kleiner Wir-kommen-hier-rein-Zimmer. Dunkelgrüner Teppichboden, so wie das Dunkelgrün von Rotweinflaschen.
Ja.
So. Du kannst jetzt sagen, gib mir vielleicht noch ein bisschen naturverbundenes Waldfeeling.
Aber dunkle Teppichböden, die eingebaut sind, finde ich gruselig, weil da ist
Teppichböden, die eingebaut sind generell gruselig.
Ja, voll.
Ja. So, ich meine, was ist da alles an Flüssigkeiten drin dokumentiert? So, also. Dunkelgrüner, Rotweinflaschen, dunkelgrüner Teppichboden.
Jawohl.
Die Wand, dunkelgrün.
Was?
Aus Leder.
Hä?
Und zwar wie so ein Chesterfield-Stuhl und auch die Decke oben. Das war
sogar
eine Gummizelle. Ich schwöre dir.
Okay, da hat jemand mit Fetisch gewohnt. Da hat fix jemand mit Fetisch
das
gewohnt.
Das war dermaßen gruselig.
Ist das geil, ja.
Dann kamst du in den nächsten Raum und da war dann so ein ganz schweres Einbaumobiliar, weißt schon, so eine Wohnwand.
Ja, ja,
eingebaut. Ja. Ah. Und ich dachte mir ganz ehrlich, wie kannst du eine Wohnung in diesem Zustand Menschen nach der Jahrtausendwende überhaupt zeigen, wenn das Erste ist, was sie sehen, eine fucking Gummizelle?
Ja.
Das ist gruselig.
Das ist gruselig, ja.
Ja, und da war dann auch in diese Chesterfield-Wand war dann auch noch so ein komischer Garderobenständer verbaut. Also es war ganz, ganz eigenartig. Okay. Da dachte ich mir auch, what the fuck? Ja.
Und das war auch vorher auf den Fotos nicht ersichtlich?
Nee.
Okay, ja, das ist eine Frechheit.
Das hätte ich ja das nie angeschaut.
Ich wollte gerade sagen.
Sag ich, Kommissario, wir kennen uns noch nicht so lange. Ich zeig dir jetzt mal eine Wohnung, da würde ich gerne wohnen. Willkommen in meinem Salon.
Willkommen in meinem Salon.
In meiner Kammer.
Ja, genau, in meiner
ja, bisschen so wie bei 50 Shades of Grey. Und das
sag
hier
doch,
ist jetzt der BDSM-Raum. Herzlich willkommen.
Klingt ja schon auch ein bisschen interessant.
Also, ja.
Ja, es gibt eine Serie, ich weiß gar nicht, wo die läuft, die heißt Build Your Sex Room oder so, wo halt jemand kommt und...
Wo läuft das auf Tele5 nach
Mitternacht? Nein, ich glaube, es war eh auf Netflix oder so. Und da konnte man sich eben hinbewerben und sagen, wir wollen einen Sexroom haben und dann kommt eine
Tine Wittler.
Ja, wirklich eine Person, die ähnlich aussieht, aber sich eben da und die machen dann noch irgendwas rundherum und dann wird da halt so ein Sexraum reingebaut, irgendwie noch in die Wohnung oder in den Keller oder in die Garage oder wie auch immer, was ich eine lustige Serienidee finde auf jeden Fall, da musste ich jetzt direkt dran denken. Da ein schönes Andreaskreuz aufstellen und dann wird hart gebumst.
Entschuldigung, ich bin bei dem Gedanken mit Tine Wittler hängen geblieben. Ich bin kürzlich in TikTok.
Da könnten wir doch noch dekorativ einen pinken Riesendildo an die Wand stellen. Aus dekorativen Zwecken. Geil, Tine, gute Idee. Aber und hier machen Ikea wir die Analplug-Sammlung. Die können wir da in die Vitrine stellen.
Ich empfehle dafür das Billy-Regal vom schwedischen Möbelkonzern.
Ganz genau. Und das hier auf dem Glasboard kommen die Gagballs, alles gar kein Problem. Hier haben wir einen Gleitmittelspender, der ist im Retro-Design. Ich wäre auch eine gute Sexwittler. Sexwittler. Sophie Highfire Sexwittler.
Bin ja kürzlich auf TikTok so alte Tine Wittler Snippets reingetaucht. Bin ich schon wieder in ein Rabbit Hole gefallen. Und dann ist mir erst aufgefallen, wie gemein und tschatschi die eigentlich war, wenn die diese Räume gesehen hat. Und zwar wirklich so, es gibt ja, also ganz ehrlich, es gibt ja in jedem Zuhause, gibt's doch einen Arschlochraum, oder?
Kommt drauf an, wie viele Räume man hat.
Wenn du einen Raum ein bisschen übrig hast.
Dann wird's ein Arschlochraum.
Dann wird's ein Arschlochraum.
Ziemlich sicher, ja.
Genau. So, und jetzt gab es ja auch damals immer so einen Arschlochraum in einem Zuhause. Und wenn jetzt eben nicht so viel Platz da war, dann war das halt auch oft so, dass der Arschlochraum zufällig das Schlafzimmer war. Oder das Kinderzimmer
das
oder so.
Passieren.
Und die ist da mal rein und hat da immer so richtig mega krass gechatscht. Und ich dachte mir, oh Gott, wäre das unangenehm. Was würde Tine Wittler zu meiner Wohnung sagen, wie die eingerichtet ist und wie es die machen würde? Und denke ich mir, ist die so nett wie Guido, würde die heute achtsame Worte finden, würde sie sagen, Katja, dieses
Zimmer tut nichts für
dieses
dich.
Regal tut nichts für dich.
Also, dazu sage ich Folgendes. Ich hoffe schon, dass auch sie mit der Zeit gegangen ist oder wäre. Sie ist ja nicht mehr aktiv, glaube ich.
Ja, gegangen
oder?
Ist auf jeden Fall.
Ja, gegangen ist sie, wurde sie, wie auch immer. Das nächste ist, willst du wirklich, dass eine Tine Wittler deine Wohnung kommentiert? Ich meine, auf der ihre Meinung oder Expertise gibst du doch nichts. Weil das, was die gemacht hat, das war, also, die hat jetzt nicht ein Wunderwerk vollbracht.
Nee, weißt du, was die gemacht hat, was die perfektioniert hatte? Oder das Team im Hintergrund? Kleinen Platz mit maximal Stauraum zu nutzen und IKEA-Möbel smart miteinander zu kombinieren.
Ja, gut, okay.
Das aber konnte das die auch, ausgesprochen
ja,
wird.
Aber das ist auch eine Form von Einrichtung, wo ich sage, das ist genauso, wie wenn du dein Kind Karl-Heinz nennst. Ja, das ist genauso. Oder Hermann. Das wollen halt manche. Manche wollen das halt, weil es denen gefällt. Manche wollen ihr Kind Hermann nennen und dann auch noch IKEA-Möbel schlüssig miteinander kombinieren und manche halt nicht. Aus. Aus dem Aus. Mic drop. Hermann.
Lol. Hey, vor einiger Zeit habe ich meinen richtig reichen Moment bei dir beobachtet.
Ich war dabei offensichtlich.
Mhm, du warst dabei. Wir waren gemeinsam einkaufen.
Ja.
Ich habe mich mit Sophie Highfire-Loll durch einen sehr großen Supermarkt bewegt.
Ah, mein Lieblingssupermarkt.
Und sie ist geschwommen wie ein Fisch im Wasser.
Wie eine Meerjungfrau habe ich mich gefühlt.
Ja, und dann hat ein richtiger Reichtum gekickt. Und zwar reich an Wissen, reich an, naja, du hast dich bewusst dafür entschieden, dass du sagst, hey, das kaufe ich jetzt da und das lasse ich mir was kosten. Und zwar die Metzgertheke.
Ah, Gott, ja. Ja.
Das hat mich ja fasziniert, gell? Mhm. Also, das war, ich stand da nebenbei und habe das ganze Spektakel einfach ein bisschen so beobachtet.
Mhm.
Und ja, und dann nehme ich hier von dem Filet und dann das, ja, so viel ungefähr. Mhm. Und dann ja, und da von dem Filet. Und ja, wollen Sie den Schwanz oder was wollen, was war?
Ob ich den, den Spitz oder den Kopf will.
Ah ja, genau. Mhm. Und dann, das war so. Das hat mir vollkommen neue Tiefen eröffnet.
Also, an der Wursttheke stehen, das ist für mich einfach, das ist einfach so ein schönes Gefühl. Also, beim Metzger stehen, das ist einfach, das ist mein Moment. Das ist da, wo ich merke, wie reich ich bin. Ich und die komplette Gesellschaft, die um mich herum lebt. Natürlich kann nicht jeder alles aus der Theke kaufen. Da trennen sich vielleicht die Reichheiten. Aber wir stehen vor diesem Angebot und das ist geisteskrank. Das ist einfach so, da werde ich mir meiner Überprivilegiertheit so bewusst, wenn ich in dieses Einkaufshaus gehe und da ich dazu neige, oft mich schlecht zu fühlen, nur weil ich im Geburtslotto gewonnen habe und in Deutschland geboren bin und so sicher und schön leben darf. Das erwischt mich immer wieder, dass ich mich dafür schlecht fühle, weil es einfach so viele Orte auf der Welt gibt, wo es nicht so ist.
Aber ich finde es irgendwie süß, dass es die Metzgertheke.
Aber es ist die Metzgertheke, wo es mir bewusst wird, weil ich da stehe und aus einem, das ist Schlaraffenland. Da gibt es 58 unterschiedliche Sorten Wurst. Aufschnitt. Dann gibt's weiter mit der Fleischtheke. Kann ja jetzt jeder davon halten, was er will, ob man jetzt Fleisch essen darf oder nicht. Aber ich stehe da und fühle mich wie der reichste Mensch der Welt und liebe alles daran und kann mir überlegen, was schmeckt mir, was möchte ich, will ich was von der spanischen Wurst oder lieber was von der italienischen und brauche ich noch irgendwas traditionell bayerisches, irgendwas gepökeltes? Soll ich die Kalbszunge kaufen? Ja oder nein? Brauche ich Blutwurst? Ist mir danach oder soll es vielleicht ein frisch aufgeschnittener Parma-Schinken sein oder greife ich doch lieber zu Serrano? Welche Melone will ich dazu reichen? Da bin ich die reichste Person der Welt. Da geht mir das Herz auf. Da stehe ich.
Ja, und ich stand so eineinhalb Schritte hinter dir und habe das Ganze so over shoulder beobachtet.
Und ich hatte kurz das Gefühl, dass du judgy hinter mir stehst, weil du bist ja die totale, ich meine, abgesehen vom Lachssperma, bist du Vegetarierin, sind wir uns ehrlich, seit 100 Jahren. Und ich hatte so kurz Angst, dass du da stehst und dir denkst, die ganze Wurst. Aber ich war ja nur glücklich.
Nee, ich habe überhaupt nicht gejudged. Ich habe mit einer totalen Faszination das Ganze beobachtet.
Hätte ich mich nicht so, schau, das ist nämlich die Unsicherheit in mir, da lerne ich ja auch immer wieder was über mich. Wärst du nicht hinter mir gestanden bei der Fleischbestellung, hätte ich noch Ochsenschwanz gekauft.
Ja, hättest halt gesagt, Katja, judgst du mich jetzt oder kann ich Ochsenschwanz kaufen?
Ja, hätte ich mir
gesagt, hau hin den Schwanz auf den Tisch.
Ja, hätte ich nämlich noch gerne geschmort, aber hey, mach ich nicht so.
Ja, und ich stand eben da so hinter dir als Zaungästin und hab nur gesehen, wie du da von dem einen Ding zum anderen wuselst und dann da rumzeigst und sagst, ja, und jetzt ein bisschen davon und dann machen wir da 100 Gramm
hier
und so weiter.
Hier nur zwei Lagen, davon reichen 50 Gramm, dann nehmen wir noch 75.
Ja, genau. Und ich war so aufgeregt zwischen der Auslage und ich finde schon, dass Wurst dann gerade auf diesem schwarzen Untergrund, wenn die dann so die Salami dann so rot rausleuchtet, ich finde das schon sehr appetitlich.
Super, super, super schön.
Also ich finde das überhaupt nicht eklig, sondern ich finde das appetitlich und ansprechend. Und dann habe ich das geguckt und habe zu dir geguckt und war beeindruckt von deiner Expertise. Und das, was ich am lustigsten fand, ist, dass da drei Menschen hinter der Metzgertheke standen und sie konnten nur aussehen, wie FleischfachverkäuferInnen aussehen können.
Das ist lustig,
das habe ich
oder?
Total amüsiert.
Ja, das will ich.
Ja, das war so richtig. Das war der eine, der hat ausgeschaut, dass da der Hansi heißen, wie schon auch sein Vater und sein Großvater. Mhm. Und er ist der Hansi Junior Junior. Und er hat ein bisschen so ein fettiges Scheintergesicht gehabt. Und du hast gemerkt, er hat Freude daran, jetzt dir dieses Filet dahin zu knallen und sagen, möchtest du den Schwanz oder den Kopf?
Genau. Und ich will nur von diesen Menschen, die ich da zuordnen kann, die für mich da reinpassen ins Bild, will ich auch nur bedient werden. Ich will nicht von irgendeiner geschminkten, sportlichen, jungen, sexy Frau bedient werden. Ich will, dass da die Monika steht, die nämlich genau weiß, wie jede Sorte Wurst schmeckt. Und die soll mich bedienen. Und die soll mit ihrem geübten Griff mit der Hand in die Salami fahren und genau 140 Gramm auf einen Griff herausnehmen. Das können die nämlich.
Als du da als Profi, wie du es bist.
Als Wurstprofessionelle meinst du?
Als Wurstprofessionelle an der Theke stehst und dich die Monika und der Hansi Junior bedienen. Da hatte ich ein Flashback in meine Kindheit. Und zwar, als du gesagt hast, ich nehme diesen einen Turm hier von der Gelbwurst.
Ja.
Und ich habe mich zurückversetzt gefühlt in die Metzgerei meines Heimatortes. Mhm. Als ich immer als kleines Kind neben meiner Mutter oder meiner Großmutter stand. Und die Chefin in dieser Metzgerei, die hatte auch immer Gelbwurst. Und die hat aber, da gab es die kleinen fein aufgeschnittenen, so wie du sie gekauft hast. Mhm. Und da gab es aber auch noch die im Stück. Und da hat die da so wusch, einmal runter und rein und hat sich über die Theke gelehnt. Und die hatte so einen netten Akzent. Ich weiß nicht, ob ich das sogar schon mal im Podcast erzählt habe. Mhm. Und sie hat immer drüber geschaut und hat immer gesagt, möchtest du ein Stückchen Wurst?
Geil, ja. Ein Stückchen Wurst.
Und ich war gestern kurz in diesem Moment, wo ich mir gedacht habe, muss ich jetzt nach fast 15 Jahren meinen Vegetarismus brechen.
Für eine Radlwurst.
Weil ich mich so heimelig gefühlt habe in dieser Situation. Und ich war schon kurz davor, dass ich die Hand ausstrecke, weil ich habe den Hansi schon mich bedienen sehen.
Ja. Und das ist
und dann bin ich aber rausgerissen worden.
Ja.
Weil er mich angeschaut hat und gesagt hat, was kriegen Sie?
Ja, genau. Ja, was kriegen Sie?
Da war ich vollkommen irritiert.
Und was hast du dann gesagt? Nein, nein, ich bin nur vegetarische Beobachterin. Da bin ich vor der Wursttheke bin ich in schallendes Gelächter ausgebrochen, weil du wirklich auf diese Frage unironisch antwortest. Nein, danke, ich bin vegetarische Beobachterin. Es war herrlich, es war so schön. Aber das ist was, und das ist nämlich so schön, und das ist nämlich, ich glaube, dass das Teil der MetzgerInnen-Ausbildung und auch der Zunft ist, ist es dieses extra Wurst, dieses extra Radlwurst für die Kinder zu geben. Das gehört dazu, das ist Heimkommen, das ist Core Memory, das macht's ganz positiv, dieses, und es ist ja nirgends so. Du kriegst ja nirgendwo einfach noch was geschenkt.
Das gehört auf jeden Fall zum guten Ton in einer Metzgerei.
Ja.
Auf jeden Fall gehört es zum guten Ton. Und jetzt Hot Take, oder so nennt man das, steile These, Hot Take meinerseits.
Mhm.
Ich glaube, es gibt einen Weltkonzern, der das Prinzip einer bayerischen Metzgerei adaptiert hat.
Okay.
Wenn du bei McDonald's bist und du sagst, ich möchte einen Cheeseburger, dann sagen die, darf's noch eine Apfeltasche dazu sein.
Ach, du meinst, das ist Upselling. Nein, das ist was anderes.
Findest du nicht?
Ja klar, du kriegst ja die Apfeltasche nicht geschenkt.
Nein, aber ist nicht eigentlich das in der Metzgerei auch ein Upselling-Trick?
Das Extra-Radlwurst?
Ja.
Nee, das finde ich nicht ganz vergleichbar. Aber die Floskel darf es ein bisschen mehr sein. Das ist Metzger-Talk und das findet sich vielleicht bei McDonald's. Das ist aber easy, einfach nur Upselling. Das ist eigentlich nur aus dem Marketing, oder ist es das Marketing, oder wie nennt man das? Naja, wie auch immer. Das ist nämlich die Situation, wenn die Verkäuferin oder der Verkäufer an der Wursttheke fragt, darf es ein wenig mehr sein? Darf es ein bisschen mehr sein? Dass man nämlich nicht Gramm genau die 150 Gramm auf die Waage legt, sondern dann macht man halt 180 und fragt aber nochmal nach, ob es okay ist, weil im Regelfall ist es okay und du verkaufst mehr. Und der McDonald's, die McDonald's-Mitarbeiter Arbeitenden, die fragen dann nach der Apfeltasche. Das ist nur Upselling. Ich glaube, das gehört nicht dazu. Würde ich nicht. Schön, dass es
okay, in, Hot Take würde, widerlegt. Ja,
ich
okay.
würde ihn widerlegen, ja.
Okay, lass ich mir eingehen.
Ja. Mann, es war so schön, gell? Das, zum einen dieses Erlebnis mit dir zu teilen. Ich gehe nämlich schon auch, also ich gehe schon gerne alleine einkaufen, wenn ich mich so treiben lassen kann und so genau weiß, zack, 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 zack. Weil ich will, dass es dauert, aber nicht übertrieben lang. Ich will mir meine Zeit lassen, aber trotzdem zielorientiert durchs Ladengeschäft durchgehen. Und kann das aber sehr gut, weiß ich jetzt, mit dir machen. Ist schön. Ist ein neues Level in der Freundschaftlichkeit.
Du hast mich nur in der Haushaltswarenabteilung, da hast du mich vergessen. Du hast gesagt, du musst da noch kurz hin für eine Sache. Ich sag, passt, da muss ich auch hin. Dann sind wir zur Kasse gegangen. Ich habe gesehen, du hast Einweghandschuhe, ich nicht.
Ja, stimmt. Tatsache, weil da haben wir dann kurz, ja, das hat mir jetzt, tut's mir auch leid.
Ja, das fand ich frech, aber da habe ich zu viel Zeit in der Nudelabteilung liegen gelassen, weil ich mich fachmännisch umgesehen habe, welche Packung verfalle jetzt wohl die beste ist.
Du blöde Sau. Und dann legt die Frau, das müsst ihr euch mal vorstellen, gell? Hallo liebe Zuhörerinnen, dann hat die Frau die Dreistigkeit, mir in meinen Einkaufssack, ja, eine ganze Packung verfalle Nudeln reinzulegen und ich sehe es und ignoriere es und denke mir nur, du bist so frech, du bist so frech. Und dann guckt sie mich an und sagt, hast du gesehen, was ich dir da reingelegt habe? Ja, die Scheißnudel des Jahres, die kannst behalten. Will niemand essen.
Wie du sie einfach wortlos nur in meine Hälfte des Wagens transportiert hast.
Unglaublich frech, absolut frech.
Ich hatte ein bisschen ein Unwohlsein, weil ich dann meine Einkäufe aufs Band gelegt habe und ich so ungesund eingekauft habe wie ganz lange Zeit nicht.
Echt?
Mhm.
Wieso? Und in dem Brunchkäse ist doch Paprika. So Gemüse ist doch abgedeckt. Verstehe ich jetzt nicht. Die Äpfel.
Ja, aber ich habe so viel Käse gekauft. Ich meine, ich weiß, also es weiß ja eh jeder. Ich bestehe zu 90% aus Wasser, zu 10% aus Käse. Ja,
dein Sternzeichen ist einfach
so,
Käse.
Mein Sternzeichen ist Käse, ja. Absolut. Aber da, also da habe ich mich ja käsetechnisch vollkommen ausgetobt. Gell?
Ja.
Und dann, als du kurz losgefetzt bist für den zweiten Wagen und gesagt hast, Katja, stell dich jetzt hier hin, warte auf mich. Dann habe ich kurz geschaut, denke ich mir, wo ist sie? Okay, ich kann schnell nochmal zurück, dann bin ich nochmal.
Hast noch mehr Käse geholt?
Ja, dann habe ich noch zwei Packungen Parmesan geholt. Den hatte ich vergessen zuvor.
Geil.
Und dann bin ich zurückgekommen und da warst du noch nicht da und dann bin ich da gestanden, als hätte ich immer schon auf dich gewartet.
Es ist an mir vorübergegangen, dass du noch mehr Käse geholt hast.
Das ist der Horror vom Kommissario, wenn wir zusammen einkaufen gehen, gell? Und dann stehen wir am Kassaband und wir legen dann schon die Sachen drauf und so weiter und auf einmal fällt mir was ein, was ich vergessen habe und ich sage, kurz, ich gehe schnell nochmal weg. Das hasst er.
Wenn er alleine am Wagen bleiben muss.
Da hat er, glaube ich, irgendein Trauma als Kind,
Ma.
Dass auf einmal die Mama noch nicht wieder da war, aber alles war abkassiert und er steht als mittelloses Kind da und kann den Einkauf nicht
so,
zahlen.
Wenn das schon auf dem
was
Band
er jetzt
liegt.
Könnte, er ist ja jetzt nicht mehr ein mittelloses Kind, also er könnte den Einkauf zahlen, aber das macht ihn wahnsinnig, wenn ich dann nochmal wegzische und nochmal was hole, das kann er nicht verkraften.
Lustigerweise kann ich mir das Gefühl herholen, weil ich das kenne noch, wo ich ein Kind war und meine Mutter das gemacht hat. Da ist nie was passiert, aber genau diese Befürchtung hatte ich immer. Das ist, aber das Gefühl ist in der Kindheit geblieben. Das ist nichts, was ich mit in mein Erwachsenenleben genommen habe. Ja. Aber das sollte vielleicht mal aufpassen. Und sag mal, ist der Kommissario jemand, der sich da zurechtfinden kann in einer großen Einkaufssituation? Oder bleibt der dir am Rockzipfel hängen? Oder wird er nervös? Oder kannst du da ganz kurz was dazu sagen? Oder willst du ihn nicht bloßstellen? Weil es ist auch kein Bloßstellen, weil ich glaube, es ist ein Männerding. Darauf will ich eigentlich hinaus. Ist es ein Männerding?
Wenn du raten müsstest.
Ja, ist es so. Okay, ich dachte mir das schon. Das ist nämlich was, wo ich mir denke, ja, ihr Männer, ihr, also ich weiß auch nicht, warum ihr als das starke Geschlecht gelten tut. Warum ist es so? Mein Vater, den kannst du nicht in ein großes Einkaufshaus schicken. Der wird nervös, das ist dem unangenehm und dann wird der ungeduldig und dann sind ihm zu viele Leute und auch zu viel Angebot und dann ist das schon und dann wird das ganz kurz und dann funktioniert das auch nicht. Mein Boyfriend, mit dem ist das genauso, so eine große Einkaufssituation, das geht für 20 Minuten, da schaffst du es aber nicht durch einen großen Laden, da kriegst du auch nicht alles, weil da gehst du ja hin, um auch Speicher aufzufüllen, ne? Um zu Hause wieder voll zu machen. Da brauchst du eine Idee, da brauchst du ein bisschen Ahnung, da brauchst du Geduld und du brauchst einen guten Fuß. Ja, da musst du echt gut aufgestellt sein, da musst du auch organisatorisch was drauf haben und Multitasking können. Ich kann das ja eigentlich nicht, ich bin eine absolute Monotaskerin. Mit mir kann man nicht reden, wenn ich eine Nachricht tippe. Vergiss es. Ich kann auch nicht, wenn ich während dem Fernsehen schauen oder Film gucken, den Fehler begehe, mein Telefon in die Hand zu nehmen, um zum Beispiel auch auf eine Nachricht zu antworten, muss ich zurückspulen. Weil ich kriege, es funktioniert nicht. Beim Einkaufen, watch me, da könnte ich auch Pilotin sein.
Ich habe dich gewatcht und ich dachte es mir auch.
Holy smokes, ich verstehe alles und das ist so geil. Das ist so eine geile Kompetenz von mir, richtig geil einkaufen zu gehen. Und ich sag dir mal was, da können ja jetzt Leute sagen, oh wow, cool, sie kann einkaufen. Halt mal den Mund, du lieber Mensch, der du das gerade sagst. Das muss man gut können, weil nach dem Einkaufen, nach dem guten Einkauf kommt auch eine gute Woche mit guten Lebensmitteln und gutem Essen und einer Idee zur Ernährung. So, und jetzt ist es zusammengeräumt. Aus dem Haus. Ich bin gut im Einkaufen.
Also, interessanterweise hatten wir dieses Jahr einmal die Situation, da hat der Kommissario komplett allein in diesem sehr großen Ladengeschäft, wie du es nennst, einen kompletten Rundum, also mehr als Wocheneinkauf zu machen. Das hat er komplett selbst gemacht. Ich habe ihm keinen Zettel geschrieben. Er hat vorher den Kühlschrank fotografiert, er hat das Vorratsregal fotografiert und er ist zurückgekommen und es war alles da, was du dir vorstellen kannst. Es war mega.
Geil.
Wenn wir zu zweit einkaufen gehen, und das ist so, nicht, dass es nicht könnte, aber es ist wie ein natürlicher Magnetismus.
Ja.
Wandert die Verantwortung zu mir hinüber. Lol. Und es sind aber auch manche Sachen, da darf ich auch gar nicht hinschauen, was er da kauft, weil manche Sachen gehen mir dann nicht ein.
Aha.
Und manche Kosten-Nutzen-Abwägungen mache ich in meinem Kopf anders.
Ja, aber das ist auch okay. Das ist auch der Spielraum, den man lassen muss.
Da übe ich mich an Gelassenheit.
Schau mal eine an. Meine Mutter zum Beispiel versucht, meine Mom war eine ganze Weile Hausfrau und die hat auch sehr viel Freude dabei, einen Haushalt zu führen und ist eine sehr gute Köchin. Und so. Glaube ich nicht. Und wenn, dann kommt die erstmal zu mir. So viel sei sicher. Und hat dann, als irgendwie auch die Kinder aus dem Haus waren und so, angefangen, meinen Vater da ein bisschen mehr mit in die Verantwortung zu nehmen und auch zu sagen, du, die Dynamik hier, die verändert sich ein bisschen, auch du kannst mal was einkaufen gehen, fand ich irgendwie immer total schön, wenn sich eine Beziehung auch nochmal da weiterentwickelt, gerade in Systemen, die sich über viele Jahre und auch über Kinderjahre so bewährt haben und auch einfach gefestigt haben und das ist internalisiert und das aber wieder aufzubrechen, finde ich richtig cool. So. Und mein Vater macht ja grundsätzlich auch alles mit und so, aber natürlich neues Terrain dann. Und das meine ich überhaupt nicht wertend, sondern einfach nur, das war immer so und dann sollte das verändert werden. Und dann meinte meine Mutter zu ihm, du, weißt du was, da wo deine Arbeitsstelle ist, da ist ja auch immer Markt an dem einen Wochentag, du gehst halt auf den Markt und dann bringst einfach was mit. Schaust halt, was es gibt und dann bringst du uns was mit fürs Wochenende. Ja, das macht er.
Mein
Vater geht auf den Markt, gell? Und da musst du dir vorstellen, da gibt's zwei oder drei Fleischereiwägen und einen sehr, sehr großen Gemüse- und Obsthändler oder Händlerin, das weiß ich gar nicht genau. Und dann noch so Wollkram und eigentlich, also schon so ein kleiner Markt, aber schon ein Markt, wo du eigentlich alles bekommen kannst. So. Und dann kommt der abends nach Hause und dann sagt die Mama irgendwann, ah, ja, geil, ja, weil heute war ja Markt. Ich bin schon gespannt, was hast du gekauft und freut sich so drauf, was sie wohl kochen wird am Wochenende. Und dann legt er einen Sack auf den Tisch und sagt, also außer den Äpfeln war irgendwie nichts dabei. Er hat drei Äpfel gekauft. Er hat drei Äpfel gekauft fürs Wochenende. Drei Äpfel, Katja. Und meine Mom steht da und ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber irgendwie in die Richtung wie, drei Äpfel, das ist alles, was du dir, wofür du dich, da war so viel los, da war so viel los und keine Ahnung und irgendwie und da standen auch so viele und irgendwie war das Angebot und bei der Paprika wusste ich auch nicht, haben wir nicht schon mal Paprika gegessen und irgendwie und die Äpfel, aber die Äpfel, die Äpfel. Das waren, vorher waren es 4, einen habe ich probiert. Die sind wirklich, das sind die besten Äpfel, die du jemals gegessen hast. 3 Äpfel! Bis Wochenende! Als ob er Jesus wäre, weißt du, die Äpfel, Mann, hier, unendlich, immer wieder.
Nein. Vervielfältigen könnte.
Mhm, genau.
Das ist aber...
Ja.
Also mein Vater, der hat schon immer mal wieder Wocheneinkäufe und sowas gemacht. Der kauft ähnlich intensiv Käse ein wie ich. Also ich glaube, es ist genetisch.
Ja, kann gut sein.
Und dann ist er aber auch jemand, der so... Ha! Jetzt weiß ich's. Mhm. Mein Vater hat es perfektioniert, Alibi einzukaufen.
Okay.
Er denkt sich, wenn ich auf dem Nachhauseweg bin, zum Beispiel am Freitagabend von der Arbeit nach Hause, rufe ich meine Herzdame an und sage, soll ich noch was einkaufen? Dann sagt sie, nee, habe ich schon gemacht. Und dann sagt mein Vater immer eins, ja, soll ich noch ein Brot mitbringen? Und ich kann mich an unzählige Situationen erinnern. Wo meine Mama sagt, nein, danke, haben wir alles.
Und er kommt
mein
trotzdem.
Vater trotzdem nochmal den Umweg macht über den Bäcker.
Ja.
Einen riesigen Laib Brot einkauft. Mhm. Dann nach Hause kommt, die Haustür aufsperrt und hebt diesen Laib Brot in die Hand und sagt, ich habe Brot gekauft. Und sie schaut irritiert und sagt, aber warum? Ich habe doch gesagt, wir brauchen kein Brot. Nimmt diesen Laib Brot, geht in die Küche, macht die Brotschublade auf und legt sie neben die beiden anderen gleich großen Laib Brot daneben, die er am Vortag und am Vorvortag gekauft hat.
So lernt er nichts. Die muss ihn zurückschicken. Die muss ihn zurückschicken. Die muss sagen, Bussi, das Brot kannst du zurückbringen. Sagst der Bäckerei-Fachverkäuferin, du hast dich vertan.
Sie hat dir gestern schon den gleich großen Laib Brot verkauft und vorgestern auch.
Und mir hat die gleiche Frau auch heute schon 2 Laib Brot verkauft. Was ist eigentlich der ihr Problem? Die weiß doch wohl, dass das hier zu viel wird.
Nein, weißt du, was das für eine Situation ist, Sophie? Dieser Moment, wo er dieses Brot hochhebt, das ist das gleiche Feeling, wie wenn du diese Bilder von Männern siehst, wenn sie beim Fischen einen sehr großen Fisch gefangen haben. Ich habe gejagt. Brot.
Mmh, das war schön, aber reicht. Bis zum nächsten Mal.